Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel, das sind heute oben unsere Themen. Eine ausgeklügelte Radaranlage auf der A2. Gegen den neuen Blitzer im Arisdorf-Tunnel gibt es aber Bedenken wegen dem Datenschutz. Postkarte von der Oper Aida, wie die Geschichte der Königskinder in der Basler Inszenierung am Rhein endet. Und dann haben wir wieder einen Tandem-Gast in der Sendung. Heute ist es
Honorio Mansutti.
Honorio Mansutti, Sie sind Werbefotograf und Gründer von der Stiftung Kinder in Brasilien. Wenn Sie Ihr Wirken und Schaffen in 3 Sätzen müssten zusammenfassen, wie würde das tönen?
Ja, also schaffen muss man zum Leben können. Und dann gibt gewisse Leute, die haben Hobbys. Und ich habe halt, es klingt ein bisschen blöd, Hobby zu sagen, aber meine Passion ist die Stiftung Kinder in Brasilien.
Mit dem Honorio Mansutti reden wir später in der Sendung noch ausführlich. Zuerst aber die Wetterschlagzeilen. Morgen ist es zeitweise sonnig bei Temperaturen bis 17 Grad. Am Mikrofon Martin Jordan. Wer im Baselbiet auf der Autobahn A2 im Arisdorf-Tunnel unterwegs ist, tut gut daran, in Zukunft noch besser auf den Tachometer zu schauen als heute schon. Das Bundesamt für Strassen, Astra, testet dort nämlich seit 2 Wochen eine neue Tempomessanlage. Neu wird die Geschwindigkeit nicht mehr nur an einem einzigen Punkt gemessen, sondern über eine ganze Strecke. Gell, den Wacko?
Gut 1,5 Kilometer lang ist der Arisdorf-Tunnel der Abschnitt, wo die neue Messanlage die Geschwindigkeit erfasst. Konkret und ein bisschen vereinfacht funktioniert so. Vor dem Tunnel in Fahrtrichtung Süden werden alle Fahrzeuge registriert. Nach dem Tunnel werden sie nochmal erfasst. Und dann berechnet der Computer in Sekundenbruchteil Durchschnittsgeschwindigkeit. Wer über den ganzen Abschnitt zu schnell gefahren ist, wird geblitzt und kriegt einen Buss. Das neuartige Tempomesssystem hat für die Autofahrer klare Vorteile gegenüber herkömmlichen Radargeräten, argumentiert das Bundesamt für Strassen Astra. Denn die alten Blitzer machen nur eine Momentaufnahme, erklärt der Volker Fröse vom Astra am Rand von der lärmigen A2 vor dem Tunnelportal.
Wenn man mal kurz zu schnell ist, beispielsweise beim Überholen, dann wird man geblitzt. Und das ist eigentlich eine unfaire Sache, weil diejenigen, die nicht zu schnell fahren normal und nur an dem Punkt mal zu schnell waren, die haben dann nachher einen Strafzettel. Bei der Anlage hier kann man durchaus mal kurz zu schnell sein. Da passiert einem nichts. Im Durchschnitt kommt man nachher wieder auf die Geschwindigkeit hin.
Und das zahle sich für Autofahrer fast sprichwörtlich aus, weil es für sie mit der neuen Messanlage
bedeutend schwerer wird, auf dem langen Abschnitt dauerhaft zu schnell zu fahren. Sprich, unterm Strich rechnen wir damit, dass die Einnahmen hoffentlich deutlich zurückgehen.
Das Bundesamt für Strassen rechnet also mit der Anlage im Arisdorf-Tunnel sogar mit weniger Tempobussen. Ganz allgemein soll der neue Blitzer die Strassen sicherer und den Verkehr flüssiger machen. Denn herkömmliche Radargeräte sorgen für den Handorgeleneffekt. Alle stehen kurz vor dem Blitzer auf die Bremse und kurz dahinter geben sie wieder Gas. Gefährliche Manöver also, die es beim neuen Messsystem nicht mehr soll geben. Seine Zweifel an diesem Blitzer hat der FDP-Landrat Patrick Schäfli. Für ihn ist die neue Tempomessanlage nicht zuletzt aus datenschützerischer Sicht heikel. Denn es erfasst alle, die in den Tunnel ein- und ausfahren, auch die, die gar nicht zu schnell unterwegs sind. Und so schafft die neue Anlage aus Sicht von Patrick Schäfli ein bisschen gar eifrig. Denn
ich weiss genau, welche Person bzw. welches Fahrzeug wo, zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort ist, oder? Und das scheint mir eigentlich doch relativ bedenklich zu sein. Also das geht in Richtung gläserner Bürger, dass der Staat einfach weiss, wer wo ist grundsätzlich. Und der Bürger dann einfach muss blindlings darauf vertrauen, dass die Daten ja dann schon gelöscht werden.
Das Astra bedeutet, sein System sei absolut wasserdicht. Der Patrick Schäfli wendet ein, Computer seien immer pannenanfällig. Schließlich fragt er sich auch, warum die Anlage ausgerechnet beim Arisdorf-Tunnel aufgestellt wird. Bisher sei der Grundsatz gewesen, dass Blitzer nur an besonders gefährlichen Orten montiert werden, zum Beispiel
bei Schulhäusern oder bei gefährlichen Kreuzungen oder Übergängen. Und da geht man jetzt eigentlich dazu über, dass man das Thema verlässt und man sagt, man macht an einem sicheren Ort, wie das der Arisdorf-Tunnel gemäss Unfallstatistik ist, tut man so eine Anlage installieren. Und das deutet darauf hin, dass man eigentlich einfach möglichst viel will verdienen damit.
Die neue Anlage wird jetzt getestet. Ab November wird sie scharf gestellt. Das heisst, ab dann gibt es Bussen. Eine gleiche Anlage testet das Astra in der Romandie. Später werden Testresultate ausgewertet. Und bis Ende 2011 will das Astra prüfen, ob die neue Messanlage wirklich etwas zur Verkehrssicherheit beiträgt. Nur dann soll es weitere so Anlagen geben.
Der Beitrag vom Gaudenz Wacker. Honoria Mansutti, Basler Werbefotograf und Gründer von der Stiftung Kinder in Brasilien. In dem Beitrag, den wir gerade gehört haben, geht es um Autofahren, Rasen und Tempokontrolle. Geht Sie das etwas an?
Ja, eigentlich nicht so. Ich fahre sehr ungern Auto und nur, wenn ich eigentlich muss. Und aber so wie ich das jetzt gehört habe, ist es eigentlich noch ganz vernünftig, dass das also der Durchschnitt gewählt wird und nicht einfach mal an einem Standpunkt, wo man mal schnell überholt oder so. Aber ich selber, für mich, das interessiert mich nicht groß. Ich finde es einfach gut, wenn man mal etwas gegen die Raser macht, wo da durch Dörfer durchblochen und so weiter und Menschen gefährden. Also, aber mir geht es nicht viel an.
Und die Bedenken datenschützerisch, dass der Staat weiss, wo sich der einzelne Bürger wenn befindet?
Also da habe ich eine andere Idee dazu. Wenn ich heute sehe, was junge Menschen im Facebook alles vor sich gehen, also man weiß, früher haben wir protestiert gegen Volkszählungen und hat Wände besprayt und so weiter. Und heute weiß man von jedem, was er für Unterhosen hat. Also das mit der Datenschutzgeschichte, da bin ich, das interessiert mich auch nicht groß, weil wenn man sich anständig benimmt, kann auch nicht viel passieren.
Stichwort Verkehrsmittel noch. Flugi, Schiff, Eisenbahn, Auto, TÜV, Velo. Welches Verkehrsmittel benutzen Sie am liebsten?
Ja, also am liebsten benutze ich natürlich das Flugzeug, weil das geht meistens für mich nach Brasilien und da bin ich so gern. Und ich fahre ab und zu ein Velo, Auto, wenn ich muss, Zug eigentlich am liebsten. Aber wie gesagt, Flugzeug ist für mich, heisst, nebenan fliegen, wo man nicht jeden Tag ist.
Nämlich in Ihrem Fall Brasilien.
In meinem Fall.
Dort können wir noch ausführlich noch darauf sprechen. Später in der Sendung. Weiter geht es jetzt zuerst einmal mit den Nachrichten und dem Geld ins Wacker.
Die Basler SP greift jetzt auch in die Diskussion um tiefere staatliche Gebühren ein. Sie gibt im Grossen Rat zwei Vorstösse. Der eine verlangt tiefere Gebühren für die sogenannte Lebensbescheinigung. Der andere will die Gebühren für Todesurkunden senken. Schon vorher eingegeben hat SP einen Vorstoss, wo eine allgemeine Überprüfung der staatlichen Gebühren fordert. Die SP kommt also auf ein Thema auf, das die CVP mit einer Volksinitiative lanciert hat. Der Weg über parlamentarische Vorstösse sei einfacher und unbürokratischer als eine teure und umständliche Volksinitiative, schreibt die SP in einem Kommuniqué. Die Grossbank UBS gibt ihr Ausbildungszentrum an der Viaduktstrasse zu Basel auf. Das meldet heute Radio Basel. Die UBS will ihr Ausbildungszentrum entweder weiter vermieten oder verkaufen. Betroffen vom Auszug sind rund 750 Arbeitsplätze. Sie würden ab Mitte nächstes Jahr mehrheitlich ins umgebaute UBS-Gebäude an der Gartenstrasse zügeln. Wegen einem Unfall von einem Sattelschlepper hat sich heute Mittag auf der Autobahn A2 in Fahrt Richtung Deutschland ein Stau von mehreren Kilometern gebildet. Der Sattelschlepper ist nach den 11 Uhr am Morgen bei der Verzweigung Nordtangente in einen Aufpralldämpfer geprallt und ist schwer beschädigt worden. Der Chauffeur hat sich nicht verletzt. Die Bergungsarbeiten haben mehr als 4 Stunden gedauert. Während dieser Zeit ist nur eine Fahrspur zur Verfügung gestanden. Auf dem Laupenring zu Basel hat ein Autofahrer gestern oben einen spektakulären Unfall produziert. Er hat Kontrollen über sein Auto verloren, ist aufs Trottoir geraten, hat eine Signalstange um und dann zwei Velofahrer angefahren. Zurück auf der Strasse hat das Auto zuerst einen TÜV-Fahrer gerammt und ist dann in ein parkiertes Auto geprallt. 4 weitere parkierte Autos sind durch den Aufprall beschädigt worden. 4 Verletzte hat der Unfall hinterlassen, alle haben ins Spital müssen. Der Laupenring ist gestern oben nach der Nacht für 2,5 Stunden gesperrt gewesen. Als Grund für den Unfall vermutet die Basler Polizei, dass es dem Autofahrer plötzlich unwohl gewesen ist.
Für unseren nächsten Beitrag reicht ein Stichwort. AIDA. Schweizer Fernsehen überträgt morgen oben die Oper AIDA. Die Live-Übertragung kommt aus Basel. Genauer gesagt findet die Inszenierung rund ums Hotel Dreikönig am Rhein statt. Im Vorfeld von diesem Mega-Ereignis bekommen wir jeden Tag eine klingende Postkarte. Heute schreibt uns Gabriela Kägi, wie die Geschichte der beiden Königskinder in der Basler Inszenierung zu Ende geht.
Liebe Leute, nein, es gibt kein Happy End in der Aida. Radames wird zum Tod verurteilt von den ägyptischen Priestern. Lebendigen Leibes soll er eingemauert werden. Aida geht freiwillig mit ihm in den Tod. So steht's bei Verdi. Unten am Rhein geht's den beiden nicht besser. Aber niemand baut ihnen ein Grab aus Steinen. Aida und Radames werden zur Strafe auf ein Floß verbannt, mit dem sie in den sicheren Tod fahren. Und das singen die beiden, bevor sie in den Fluten untergehen. Das Floß auf dem Rhein wird von drei Flößern gesteuert. Der eine sitzt hinter dem Motor, die anderen beiden schauen rein auf und abwärts, ob es nicht etwa Gegenverkehr hat. Sänger haben sie noch nie transportiert. Aber vielleicht ein Liebespaar?
Das wüsste ich jetzt nicht, nein, nicht wirklich.
In Tod ist auch noch niemand mit dem Floß, oder?
In Tod nicht, nein, aber wir haben schon in meiner Laufbahn schon drei Leichen aus dem Wasser geholt.
Mit 1000 Lichtlein ist das Floß geschmückt. Und ich sage euch, wenn dann die beiden so verschwinden gegen die Johanniterbrücke hin, dann macht schon mal eure Taschentücher bereit, denn das ist ein inniger Moment, ob er hin oder her. Liebe Grüße, Aida und Co.
AIDA-Postkarte von Gabriela Kägi. Morgen kommt die 10. und letzte Postkarte, dann geht es um die Generalprobe, die heute stattfindet. Honorio Manzutti, Basler Werbefotograf und Gründer von der Stiftung Kinder in Brasilien. Von Ihnen weiss ich, dass Sie Opern gerne haben. Ihre Lieblingsoper ist, glaube ich, Don Giovanni von Mozart. Was können Sie mit AIDA von Giuseppe Verdi anfangen?
Ich habe sie sehr gern. Ich habe sie schon oft gesehen, auch gehört. Ich habe auch CDs davon, weil wir auch in Verona waren. Es ist sehr eindrücklich. Und ich finde das toll, was man da in Basel macht.
Sind Sie gespannt, wie das denn daherkommt?
Ja, ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen die ganze Infrastruktur, was man da gemacht hat, das ist großartig. Bin gespannt, was das Publikum da davor hat. Und, also ich kann jedenfalls schauen. Und,
an der Rheinbrück oder
wo? Ich weiß noch nicht wo, aber ich kann einfach rumlaufen. Das gefällt mir sehr.
AIDA-Inszenierung geht ja, wie gesagt, beim Hotel Drei König am Rhein über die Bühne. Sie haben eine besondere Beziehung zum Rhein. Wie sieht die aus?
Ja, also ich habe natürlich den Rhein immer gern gehabt. Früher ist man schwimmen dort. Und, aber jetzt, seit 5 Jahren, wohne ich dort unten und im Hafen und bin der Einzige, der in diesem Hafen wohnt. Und ich fühle mich dort unten unheimlich wohl und es ist ein großartiges Gefühl. Und ich habe eigentlich, muss ich sagen, den Fluss, den Rhein, lieber als irgendeinen See. Natürlich mit dem Meer ist dann das wieder etwas anderes.
Und wie muss man sich das bei Ihnen daheim vorstellen? Wie sieht das aus?
Ja, im auf Baseldeutsch heisst das ja Loft, ne? Sagen wir. Und es ist einfach ein riesiger Raum, wo ich drinnen wohne. Der ist unterteilt mit fahrbaren Wänden. Das ist also Schlafgelegenheit, das ist eine Nasszelle. Aber der Großteil ist ein riesiger Raum, wo ich alles drin mache. Das, mein Leben findet dort statt. Also ich habe nicht so eine 8 bis 12 und 2 bis 6 Lebenslauf, sondern ich... so am 4 Uhr morgen kommen wir ein bisschen ins Inner, stand die auf und bin dann gerade im Büro. Also es ist ideal für mich.
Sie wohnen eben im Hafengebiet auch. Sie haben es angetönt, wenn dort wohnen, ist dort eigentlich gar nicht erlaubt. Wie haben Sie es geschafft, dass Sie dort wohnen können?
Ja, es ist ja kontrovers. Man will ja irgendwie mal dort unten eine Wohnzone machen. Was ich eigentlich nicht so toll finde, weil wenn man dann einmal im Hafen wohnt und alles ist so wohnlich, dann ist es auch nicht mehr der Hafen. Ich habe das grosse Glück gehabt, dass, wo wir die Brasilea gegründet haben.
Das ist eine Stiftung.
Das ist eine Stiftung für brasilianische Kulturaustausch mit der Schweiz. Und wo wir das gegründet haben, haben wir so ein riesiges Haus, ein Haus umgebaut und renoviert. Und dann nachher habe ich gefunden, so ein Haus braucht einen Abwart. Und das haben wir mir abgenommen und seither bin ich Abwart dort.
Das ist so wie eine Ausnahmeregel praktisch, aber Sie haben das alle auch nur machen können, weil Sie in Basel einen Namen haben und eben
ja,
auch Geld dahinter
ist. Ganz sicher. Nein, ich verstand natürlich die Hafendirektion, weil die wollen nicht, dass es auf der einen Seite dann einmal eine Haufen Familie gibt mit Hunden und Kindern und dann gibt es irgendwann einmal eine Initiative, wo man gegen Kräne, gegen einen Lärm ist und gerade das ist ja das Tolle an der Hafensituation. Dort Facts von morgen am 6 bis zu oben am 6 ist etwas los. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das nichts ist für kinderreiche Familien. Und es ist halt immer noch, es läuft etwas und es ist, kann gefährlich werden.
Läuft denn auch bei Ihnen daheim etwas? Also, Sie haben ja noch ein Atelier, haben Sie dort, eine Galerie, Brasilianisches Kulturzentrum, ist da ständig Betrieb?
Es ist immer etwas los, natürlich. Dort, wo ich bin, ist immer etwas los. Weil ich bin ein unruhiger Mensch. Also, 6 Uhr morgens fährt das an, das hört nonstop auf, einfach irgendwann mal. Aber wie gesagt, es ist in diesem Haus, ist unten ist eine Galerie, im Zwischenstock ist ein Museum und dann komme ich oben und dort ist ein Atelier, dort ist einfach alles, was mit Kultur und Kunst zu tun hat, läuft halt, es läuft immer etwas, ja.
Früher haben Sie ja zumindest in der Innenstadt gewohnt, Schneidergasse. Wie oft verschlägt Sie es heute noch in der Innenstadt vom Hafen aus?
Ja, jeden Tag. Ich habe mir ja vorgenommen, weil ich bin kein Sportler, aber bewegen muss man sich ein bisschen. Und ich habe mir dann, als ich ausgezogen bin in der Schneidergasse, habe ich ja mein Postfach in der Hauptpost gehabt. Und jetzt habe ich dann ganz klar gesagt, ich will das Postfach dort behalten und gehe jeden Morgen um 6, halb 7, je nach Wetter, laufe ich von dort unten auf die Hauptpost und gehe einen Kaffee nehmen oder dort um etwas. Man sieht eine alte Bekannte. Also ich könnte auch nicht die Stadt oder in der Innenstadt gar nicht leben.
Weil Sie sich letztlich im Hafen doch ein bisschen als Einsiedler?
Nein. Im Hafen fühle ich mich sehr wohl, weil ich gegen Haufen Besuch und wir haben, wie gesagt, immer wieder Vernissagen und da kommen Haufen Leute und die sind alle begeistert von den Sonnenuntergängen, von den Kränen und so weiter. Aber mir fehlt, wird den Stadt fehlen, aber nicht so, dass ich nicht ohne leben könnte, aber ich möchte einfach in der Stadt immer wieder sein.
Reden wir von Ihrem Lebensweg zur Stiftung Kinder in Brasilien. Zuerst, was hat die Stiftung überhaupt für einen Zweck und was hat sie in den über 30 Jahren, die sie jetzt schon geht, schon erreicht?
Also der Zweck ist klar. Ich bin 1970 zum ersten Mal nach Brasilien gekommen als Fotograf und habe mich in das Land verliebt und bin dann immer wieder an. Und 1974 habe ich dann gefunden, jetzt sollte man auch mal etwas machen und habe dann in einem kleinen Bub, der war damals 4 Jahre alt gewesen, habe ich gesagt, ich möchte dir helfen, also der Mama habe ich das gesagt, ich möchte dir helfen und du sollst werden, was du willst. Und ich werde dich begleiten bis dort, wo du hin willst. Und jetzt ist er Captain von einer grossen Fluggesellschaft, er hat es also geschafft, was er sein Traum war. Und das hat mir damals schon Mumm gegeben und ich hatte Erfolg gehabt an dem und habe dann angefangen, mein Netzwerk, sagt man heute, aber früher hat man Freunde gesagt, habe ich meine Freunde angekicken und sage, los, kannst du doch auch und so weiter und so fort. Das ist jetzt 35 Jahre her. Und das hat sich dann langsam hat sich das entwickelt zu einem Selbst. Von sich von allein gekommen. Heute haben wir über 20.000 Kinder, die in die Schule gehen können, dank unserem Engagement hier in Basel und in anderen Ländern, wo ich tätig bin.
Sie haben es gesagt, 1970 zum ersten Mal in Brasilien gesehen und dort sofort begeistert gesehen von diesem Land. Sie haben keine brasilianischen Wurzeln, Sie sind also Italiener.
Ich bin Italiener, aber es ist so, in Brasilien gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ist begeistert oder man hasst es. Ich kenne viele Menschen, die sagen, nie wieder dort hin. Und ich begriff das. Ich bin auch ein paar Mal überfallen worden. Ich habe einen steifen Finger und so weiter.
Also von einem Überfall?
Von einem Überfall. Ich habe einiges erlebt. Aber mir kann man das nicht nehmen. Für mich ist es einfach das schönste Land und vor allen Dingen die schönste Stadt Rio de Janeiro, wo ich tätig bin. Aber ich begriff jeden, der Angst hat davor oder der es hasst.
Ein Land kann man ja nicht gerne haben, ohne dass man nicht Leute gerne hat, die dort wohnen.
Logisch.
Was haben denn Brasilianer, Brasilianerinnen mehr zu bieten als Baslerinnen und Basler, außer dass sie besser tanzen und shooten?
Die Frage habe ich erwartet. Also, dass sie besser tanzen, ist klar. Dass sie besser shooten, ist leider nicht mehr so, wie ich es gerne hätte. Aber das liegt am Trainer. Das wird aber wieder kommen. Das liegt auch an unserer Zeit. Man will heute Effizienz und Punkte und so weiter. Aber nein, die Menschen sind ganz, ganz... man kann nicht sagen, der Brasilianer ist so, sondern man muss sich vorstellen, dass der Norden und der Süden, das wäre, wenn man jetzt das würde in Europa vergleichen, wäre das von Lappland nach Senegal. Und also Distanz und ethnisch gesehen. Und das ist natürlich logisch, dass die dort im Norden, das heißt bei uns ist das der Süden, ganz eine andere Mentalität hat als im Süden von Brasilien, wo sehr auch deutschstämmig ist oder viel Schweden, viel Holländer hat, blonde Leute, also keine schwarzen Leute mehr und so weiter, auch die Mentalität ist anders. Also man kann nicht sagen, der Brasilianer ist es so. Aber dort, wo ich mich hauptsächlich bewege, wie gesagt, Rio bis hoch nach Bahia, oder in Nordosten, dort sind Menschen einfach unglaublich kreativ und lieb und cool und happy und einfach also großartige Menschen.
Kritiker sagen, ihr Engagement für die Stiftung Kinder in Brasilien sei ein bisschen konzeptlos, die Auswahl der Kinder sei eher zufällig. Was sagen Sie da dazu?
Das habe ich noch nie gehört, zum ersten Mal. Also, ich möchte gerne mit einem Kritiker reden oder die Kritiker mal mitnehmen. Wir haben ein ganz klares Konzept wie die Kinder. Also, man muss es immer wieder betonen, es ist nicht so, dass wir in Rio auf die Strasse gehen und dort, wo Kinder rumliegen, was leider immer noch der Fall ist, muss man die auflesen und sie in die Schule tun, sondern alle Kinder, die wir auslesen, haben einen sozialen Hintergrund, also sie haben irgendwo eine Schwester oder eine Mutter, Väter sind meistens abgehauen, und die haben aber ein soziales Umfeld, wo es wirklich heisst, also da kann man etwas erreichen. Wenn sie in Rio zu einem kleinen Bub gehen, wo Touristen ausraubt und sagt, du musst in die Schule kommen, dann lacht er sich nicht nur aus. Und ich habe also ein Satz, den ich geprägt habe damals, ist gewesen, auf Beton kann man nicht säen, das bringt nichts, also es wäre verschwendet. Und dort ist die Kirche gefragt, dass die mit den Strassenkindern umgehen und die wieder auf den Weg bringen. Unser Ding ist, dass es gar nicht so weit kommt, dass Kinder auf die Strasse kommen.
Honoria Mansutti, ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Behauptungen an den Kopf werfen, die ich mir überlegt habe. Erste Behauptung, Ihre Lieblingsfarbe ist weiß.
Ja, eigentlich nicht. Nein, ich ziehe mich einfach immer weiß an, schon seit 30, 40 Jahren. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich sehr viel reise und dann, wenn ich 5 Tage weggehe, kann ich nicht noch stundenlang vor dem Kasten stehen und sagen, das Hemdli zu diesen Hosen. Ich weiss einfach, es sind 10 Hosen, 10 Hemdli, 10 und so weiter. Das hat einmal einen praktischen Sinn. Die Farbe Weiss als solche, natürlich ist das sehr schön, weil es Unschuld und so weiter, aber...
Trifft das auf Sie auch zu, Unschuld?
Jein. Nein, eigentlich nicht. Ich bin ein Mensch, der gern lebt und mit allen Sünden, die es gibt, tue ich genießen. Aber nochmal auf Farbe zurückkommen. Es gibt keine Farbe, wo nicht schön ist oder wo ich nicht mag. Es ist ja immer, die Frage ist jetzt, also wenn in einem Restaurant beige, orange und braun ist, dann gehe ich gar nicht rein. Das ist dann einfach grusig. Jede Farbe hat eine Berechtigung und es wäre falsch zu sagen, das ist meine Lieblingsfarbe. Ich trage einfach immer weiß und ich finde weiß wunderschön. Auch meine Wohnungen sind hell und weiß gesehen. Aber weiß ist eigentlich auch gar keine Farbe. Mhm.
Aber dass Sie nicht wissen, warum weiß Sie sich kleiden, das stimmt ja, glaube ich. In Interview lese ich immer wieder, weiß macht jung.
Das ist eigentlich nicht nötig. Mit 72 ist man immer noch jung, wenn man es will. Das ist ja eine Frage von der Gesundheit natürlich. Nein, weiss, im Gegenteil. Ich habe vor 2 Jahren hätte aber mein erstes Patenkind, das ich damals übernommen habe, 1974, hat geheiratet, und zwar in ein gutes Haus, und dort habe ich müssen in Dunkel gehen, also im Cut, wie man sagt, und Black Tie und das ganze Zeug. Und ich muss sagen, ich habe dort ganz jung ausgesehen, also an dem liegt es nicht, und ich bin auch nicht eitel, aber wie gesagt, es ist, weisse Kleider haben für mich eigentlich einen praktischen Nutzen.
Nächste Behauptung, Sie ziehen den Karneval von Rio oder Basler Fasnacht vor?
Weder noch. Also ich bin kein Find für nichts, außer für Ungerechtigkeiten. Basler Fasnacht ist für mich einfach für mich persönlich, also ich sage nichts gegen Basler Fasnacht, wo ich kann es nicht ausstehen und es ist auch sehr rassistisch und so weiter. Der Karneval in Rio ist sensationell, nur der Karneval, so wie sie ihn kennen oder wie die Leute ihn meinen zu kennen, ist ein ganz fürchterliches Disneyland, wo also für Brasilianer gar nicht möglich ist, das mitzuerleben, sondern es ist nur noch Tourismus und also Showbusiness und so weiter.
Noch eine Behauptung, Ihr Lieblingsgetränk ist Caipirinha.
Auch die Behauptung stimmt nicht. Ich habe ganz viele Lieblingsgetränke. Wenn ich am Morgen aufstehe, dann habe ich gerne Wasser, wenn ich zu oben ins Bett gehe, gerne Whisky. Und Lieblingsgetränk Caipirinha, klar, ich habe das 1975 habe ich das in die Schweiz gebracht und seither ist das ein grosses Modegetränk. Ich selber habe es sehr gern natürlich, zumal wir am Klosterbergfest ja für über 30'000, 40'000 Franken Caipirinha an einem Stand verkaufen.
Bin in der Vorbereitung auf das Gespräch noch auf ein, zwei interessante Zitate von Ihnen getroffen. Mein Leben war immer ein Fest, zum Beispiel. Ist das immer noch so?
Ich versuche es jedenfalls. Also wenn man am Abend zu fest gefestet hat, ist dann am anderen Morgen kein Fest mehr. Aber Fest meine ich natürlich auch, ich bin ein religiöser Mensch. Ich habe gerne, wenn es jemandem gut geht, ist das auch ein Fest. Und der große Freund von mir, der Robert Stalder, hat mal einen Satz gesagt, wo mir sehr prägt hat. Das heisst, wir feiern und festen, für das Klosterbergfest ist das gültig gewesen, wir feiern und festen für Menschen, deren Leben kein Fest ist. Und also ich bin sehr offen für jedes Konzert oder für Musik oder AIDA jetzt beispielsweise. Und ich feste also sehr gern doch. Das stimmt.
Und euer Manzuti, besten Dank für das Gespräch. Morgen fährt der Diego Persenico mit uns Tandem. Er ist ein sehr aktiver Leserbriefschreiber und das Biersfelder Direktor vom Hundehotel. Jetzt ist 3 vor 6, hier noch das Wichtigste von der Sendung in Kurzform.
Im Baselbieter Arisdorf-Tunnel auf der A2 in Fahrt Richtung Süden testet das Bundesamt für Strassen Astra im Moment eine neue Geschwindigkeitsmessanlage. Das System misst das Tempo nicht nur an einem Punkt, sondern vor und nach dem Tunnel und berechnet dann die Durchschnittsgeschwindigkeit. Scharf gestellt wird die Anlage ab November oder Dezember. Ab dann gibt es also Bussen für Schnellfahrer. Jetzt greift auch die Basler SP in die Diskussion um tiefere staatliche Gebühren ein. Sie gibt dem Grossen Rat zwei Vorstösse ein. Der eine verlangt tiefere Gebühren für die sogenannte Lebensbescheinigung. Der andere will die Gebühren für Todesurkunden senken. Die SP kommt also auf ein Thema auf, das die CVP mit einer Volksinitiative lanciert hat. Der Weg über parlamentarische Vorstösse sei einfacher und unbürokratischer als eine teure und umständliche Volksinitiative, schreibt die SP in einem Kommuniqué. Wegen einem Unfall von einem Sattelschlepper hat sich heute Mittag auf der Autobahn A2 in Fahrt Richtung Deutschland ein Stau von mehreren Kilometern gebildet. Der Sattelschlepper ist nach den 11 Uhr am Morgen bei der Verzweigung Nordtangente in einen Aufpralldämpfer verprallt und ist schwer beschädigt worden. Der Chauffeur hat sich nicht verletzt. Die Bergungsarbeiten haben über 4 Stunden gedauert. Während dieser Zeit ist nur eine Fahrspur zur Verfügung gestanden.
Wir kommen zum Wetterbericht mit dem Jürg Zock von SF Meteo.
In der Nacht regnet es zeitweise. Die Temperaturen gehen auf etwa 9 Grad zurück. Morgen am Freitagmorgen locken dann die Wolken schneller mal auf und es wird schon recht sonnig. Gerade um den Mittag herum gibt es aber noch mal ein paar grössere Quellwolken und vor allem im Oberbaselbiet kann man lokal um einen Sprutzregen in die Ausschliessen. Am Nachmittag kann sich dann die Sonne wieder besser durchsetzen. Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 14 Grad zu Rünenberg und 17 Grad zu Basel. Am Samstagvormittag gibt es dann zum Teil dickere Wolken und stellenweise ein bisschen Regen. Am Nachmittag wird es wieder zum Teil sonnig bis 17 Grad. Der Sonntag ist dann ziemlich sonnig und dann wird es bis zu 20 Grad warm.
Das ist die Obersendung vom Regionaljournal Basel gesehen. Am Mikrofon verabschieden sich unsere Tandemgast Honorio Manzuti und aus der Redaktion der Gaudenz Wacker und der Martin Jordan. Das nächste Regionaljournal hören Sie morgen am Morgen ab 6:30, wo wir dann über die künftigen Krankenkassenprämien in den beiden Basel informieren.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.